bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie?
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Kathi.
Raphael.
Heute bist du wieder mit dabei.
Juhu, ich habe das schon voll vermisst.
Hallo, ihr Lieblingscamper.
Hallo. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr eigentlich, was ich gerade sehe? Das finde ich richtig krass. Der Vollmond steht am höchsten Punkt, glaube ich gerade. Oder es ist, ich weiß gar nicht, wie seine Bahn ist. Aber der steht so hoch, dass ich geblendet bin von seinem hellen, überaus silbrig schimmerndem Licht. Dieser Vollmond.
Ich weiß gar nicht, was du siehst, aber ich glaube, es muss meine Aura sein, weil hier ist alles zugezogen.
Nein, hinter dir ist alles auf und ich kann rausgucken.
Weißt du eigentlich, worum es heute geht?
Nein, weiß ich nicht. Das ist voll das Geheimnis. Und ich meine, letztes Mal hast du einfach ohne mich gemacht und jetzt auch wieder. Aber wenigstens nimmst du mich jetzt überraschenderweise mit.
Es geht um ein Land mit N wie Nordpol. Was könnte das sein?
Weiß ich nicht. Nordamerika. Die Niederlande, da waren wir schon. Naja, Norwegen wäre es ja nicht ohne mich gemacht haben.
Ist es nicht auf diesem Kontinent?
Nicaragua.
Was weißt du über Namibia?
Es liegt in Afrika.
Ja, Südafrika, also Südwesten, bis in Atlantikküste.
Mhm.
Hat irgendwas über 3 Millionen Einwohner, das ist gar nicht so viel. Ein bisschen mehr Fläche. Aber es ist in der Tat, es ist gar nicht so ein schlechtes Reiseland. Man kann es gut bereisen. Es gibt ja afrikanische Staaten, die sind dann doch nicht so bereisbar. Und ich habe jemanden gefunden, den ich dazu befragen konnte. Und ehrlich gesagt habe ich eine Podcast-Folge für ihn aufgenommen heute. Ja, wir reden nämlich schon eine ganze Weile darüber, dass ich mal bei ihm in den Podcast soll. Und dann habe ich ihn mir geschnappt und habe gesagt, weißt du was, wir nehmen jetzt auch eine Podcast-Folge für uns auf. Und wir reden über Namibia und wir reden über dein Reisefahrzeug. Beides konnten wir nicht ganz bis ins Hinterletzte behandeln, weil es einfach natürlich Namibia ganz viele Fragen aufwirft und wir jetzt nicht 4 Stunden darüber geredet haben, aber mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie man in Namibia mit dem Camper reisen kann. Das fand ich total interessant und ich fand es auch interessant, was er erzählt hat, wie das da mit den Tieren funktioniert und dem Fahren an sich und so. Das eben auch schon vor 20 Jahren.
Und du hast ja jetzt schon eigentlich verraten, ein männlicher Gast, mit dem du redest, weil du immer von ihm sprichst. Kenne ich ihn auch?
Du kennst ihn auch. Du hast ihn kennengelernt beim vorletzten Ferro. Und dieses Jahr war er auch da. Ich weiß allerdings nicht, ob du ihn getroffen hast. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen und ich bin in seine Podcast-Folge reinge...
Ach so. Ja, ich habe dir davon berichtet, dass ich ihn auch getroffen habe.
Gut, dann weißt du ja.
Müsstest du es wissen.
Das ist ja, Rainer.
Genau.
Rainer habe ich bei uns in den Podcast geholt und der hat mir ein bisschen was erzählt und dann wahrscheinlich auch in seinem Podcast entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge, also Donnerstag oder Donnerstag in 2 Wochen dann.
Lenny und Leute, richtig?
Mhm.
Sehr spannend. Hat Rainer Fufu gegessen?
Was?
Naja, Westafrika ist bekannt und berühmt für Fufu. Das ist ein sehr, sehr berühmtes, bekanntes Gericht dort. Das ist auch ganz spannend zu essen. Das ist eine Art weicher Teig, wenn man das so sagen darf.
Mhm.
Und den nimmt man wirklich mit den Fingern sozusagen ab, ein Stück. Und diesen Teig zieht man dann durch eine Art Sud, einen Topf, sowas. Und das isst man dann.
Ich meine, ich bin jetzt nicht Rainer, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Und du bist ja leider nicht in der Folge mit drin, weil sonst könntest du ihn jetzt selber fragen.
Gemein, dass du mich nicht mitgenommen hast.
Ja, das ist ja mit unserer Zeit gerade ein bisschen schwierig und manchmal muss ich die Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich bieten.
Aber Rainer, ich muss dich unbedingt dann nochmal im Anschluss was fragen und zwar, was du denn da so gegessen hast.
Wir haben auch ein bisschen über das Essen gesprochen, aber eher über die Lebensmittelbeschaffung in Namibia und wie das so mit dem Wasser lief und sowas haben wir schon thematisiert. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel vorgreifen, wie jetzt so genau die Rezepte waren und ob sie auch mal Essen waren und sich nicht nur selbst verpflegt haben. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Ich gehe aber ganz stark davon aus, weil jetzt, wo du gesagt hast, worum es geht, das ist ja das, was man dann doch auch so als Bild vor Augen hat, wenn man wirklich so traditionell ist afrikanisch in vielen Ländern. Das ist sicherlich nicht speziell Namibia, sondern speziell eher afrikanisches Essen, ne?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, gerade auch in Nordafrika kriegst du auch viel Reis und Couscous und Bohnen und so noch.
Mhm.
Aber Ja, also ich weiß, dass es in Ghana viel gibt. Also Fufu kommt, glaube ich, auch da aus der Region, aber Westafrika eben auch. Westafrikanische Küche ist so. Ob das in ganz Afrika verbreitet ist mit diesem Fufu, weiß ich nicht.
Wo du gerade Ghana sagst, kannst du dich noch erinnern, wo der Film gespielt hat aus dem Vanlife Short Film Festival im letzten Jahr aus der CMT? Der zweite Platz? Mm-mm. Ich glaube, es war Ghana. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Die ältere Dame, die mit ihrem roten Toyota verunglückt ist.
Ach so.
Über die haben wir nämlich auch kurz gesprochen.
Ah, okay. Hat er die getroffen?
Ja.
Ach, cool.
Er kennt sie. Das ist witzig, ne? Ich habe immer mal gefragt, auch in der Folge, habe erzählt, dass wir diesen Film hatten und habe kurz gefragt, ob er den Kanal von Katja kennt. Und dann haben wir über die Dame gesprochen und meinte so, ah ja, klar. Witzigerweise hat er mit ihr schon ein paar Mal auch telefoniert und auch versucht, mal eine Aufnahme zu machen. Und die Gesprächsqualität war wohl nicht so gut. Aber das passt natürlich voll in seinen Podcast und deswegen kannte er sie. Ja, da schließt sich auch wieder der Kreis und zwar ein sehr großer Kreis.
Ja, absolut. Und doch auch ein kleiner, weil man merkt, diese kleine Gemeinschaft an Gleichgesinnten, ja, die ist doch irgendwie immer überschaubar.
Total. Gut, Katrin, vielen Dank für deine Zeit.
Cool, ich freue mich richtig jetzt, also umso mehr auf diese Folge und hoffe, ihr hattet ein richtig gutes Gespräch. Und ihr da draußen, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Inspiration.
Rainer, hallo. Wir haben uns vor anderthalb Jahren auf dem Ferro das erste Mal persönlich kennengelernt. Du machst den Podcast Landy und Leute und wie der Name schon sagt, geht es bei dir um ein anderes Fahrzeug, aber grundsätzlich geht es so ein bisschen um dieselben Themen. Also auch Reisen, Camping, unterwegs sein, Outdoor, so ein bisschen mehr Offroad noch, aber auch Onroad und das ist total spannend. Deswegen will ich mich natürlich so ein bisschen darauf stürzen, was anders ist. Also natürlich will ich so ein bisschen gucken, was ist eigentlich diese ganze Geschichte um den Landy herum? Warum Landy? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen in deinem Blog, konnte ich schon mal gucken, wie ist es dazu gekommen? Aber erzähl doch mal bitte für unsere Hörer, was hat das mit diesem Toyota auf sich? Also erstmal der Toyota und dann will ich natürlich wissen, wie kam es zum Land Rover und dann will ich ein bisschen was zu Namibia hören und dann sind wir schon durch.
Also, ja, erstmal Raphael, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir mit dabei sein darf. So Podcaster untereinander, sich gegenseitig als Gast einladen, das ist auch mal für mich eine interessante Erfahrung, mal auf der anderen Seite des Tisches, hätte ich fast gesagt, des Mikrofons zu sitzen. Nee, alles super. Pass auf, das ist wirklich sehr schön zu erzählen, weil wir noch vor vielen Jahren mit Offroad eigentlich gar nichts am Hut hatten. Aber wir haben unsere Freunde besucht, die in Namibia wohnten. Die haben wir hier in Deutschland kennengelernt, haben da zusammen gewohnt, waren beide neu in dem Dorf, sag ich mal so, und haben uns dann natürlich angefreundet. So, die sind dann nach Namibia gegangen, wir sind nach Stuttgart gegangen, in den Raum Stuttgart. Und wir haben die dann ein Jahr später besucht. Und die hatten dort ein großes Haus gemietet. Jens hatte einen eigenen Land Rover, Defender. Und sein Hausbesitzer, ne, der hatte einen großen Toyo, so einen großen Geländewagen, Toyota. Viele kennen ihn auch unter Busch-Taxi, aber das ist so ein bisschen verwischt, der Begriff. Die Modelle sind da nicht eindeutig. Und den haben wir dann für die Zeit in Namibia zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben ja drei Kinder. Der Toyo hat auch drei Rückbänke, eine normale, sag ich mal so, und zwei, die sind hinten längs auf der Ladefläche. Und auch dort haben sich dann wieder unsere Kinder verteilt, während wir eben durch Namibia gebrettert sind.
Du sagst Kinder. Wie viele Kinder habt ihr denn?
Wir haben drei Kinder. Die Dana, die Älteste, dann die Ellen, dann der Milan als Sohn, dann noch als Letztes dazugekommen. Milan war 5. Der wurde dann in Namibia auch 5. Das war ganz lustig. Als wir landeten, weil wir haben immer gesagt, nee, du hast noch nicht Geburtstag. Du hast erst Geburtstag, wenn wir in Urlaub sind, in Namibia sind. Und als wir mit dem Flugzeug aufsetzten, dann sagte der, oh, habe ich jetzt Geburtstag? Nee, das dauert noch ein paar Tage.
Ihr wart zu 5. unterwegs?
Zu 5. sind wir dann los. Dann haben wir dieses Auto bekommen, ein Zelt dazu bekommen, das zum auf den Boden stellen, einen großen Wasserkanister aufs Dach, vollgetankt, ein bisschen Proviant bei und sind dann nach den Anweisungen meines Freundes, weil der ist erstmal nicht mitgekommen, sind wir dann in den Etosha Nationalpark gefahren. Und das war auch ein ganz tolles Erlebnis, da kann ich jetzt natürlich tagelang drüber erzählen. Und wir sind dann irgendwann wieder zusammengestoßen, also dann hatte Jens mit seiner Familie, die haben zwei Kinder, ein ganz, ganz kleines, das war wirklich ein paar Wochen alt, und zwei dreijährige Tochter. Und wir sind dann mit zwei Autos weitergefahren. Wir haben uns praktisch irgendwo getroffen, dann haben die auch Urlaub gemacht. Und irgendwann haben wir dann auch die Idee gehabt, du, lass mich doch mal mit dem Landy fahren. Und ja, dann fahre ich mal mit dem Toyota. Und dann haben wir beiden Männer uns mal für den Nachmittag abgesetzt und wollten die Geräte mal auf Herz und Nieren prüfen. Und ich muss leider sagen, weil ich auch so groß bin und dieser Wagen noch keine Sitzschienenverlängerung hatte, also den Sitz konnte man nur normal nach hinten schieben. Bei meinem kann ich den weiter nach hinten schieben. Und das war sau eng. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, Mann, ist das ein Scheiß, also ich weiß gar nicht, warum der so einen Kultstatus hat, das Auto. So, und das war die Geschichte bis dahin. Dann haben wir natürlich dazu im Urlaub gemacht und so weiter und so fort und sind dann irgendwann eben dann doch auf Land Rover gekommen.
Bevor du jetzt weitergehst, muss ich trotzdem nochmal zurück zu Namibia, weil das natürlich ein total spannendes Thema ist. Ihr seid mit 3 Kindern hingefahren. Wie läuft das ab? Musstet ihr viele Impfungen machen vorher?
Nee, wir waren im Sommer da, dann ist man da unten Winter, dann ist es gemäßigt. Mhm. So, das ist schon mal das Allererste. Dann ist alles relativ trocken, muss man auch wissen. Also mit Malaria und so hat man eigentlich da eher weniger zu tun. Ne? Kann passieren, aber wir haben uns da nicht extra impfen lassen. Wir hatten da diese Tabletten bei. Der Flug, München, Windhoek, zack. Ne? Also auch da nirgends wie die Anreise war super. Man ist ja auch in der gleichen Zeitzone. Also kein Jetlag, gar nichts. Also das waren so die interessanten Voraussetzungen. Man kam an, man hatte ausgeschlafen so ungefähr nach der Flugreise und konnte gleich in den Tag starten. Das war also völlig unproblematisch. Und ich sage es auch ganz gerne mit den 3 Kindern, das war easy. Also da musste man keine Angst haben, weil das hat eigentlich den Vorteil gegenüber Südafrika, muss man, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne? Aber damals war es so, es hat einen riesen Vorteil, das Land ist kaum bewohnt. In ganz Namibia, das ist, glaube ich, dreimal so groß wie die Bundesrepublik, oder auf jeden Fall weitaus größer als die Bundesrepublik, und da wohnen so viele Leute wie in Berlin. Okay. Das heißt, es verstreut sich ziemlich. Es gibt ein paar größere Städtchen. Windhoek ist so groß wie Würzburg, also auch überschaubar. Und dementsprechend haben wir uns immer super sicher gefühlt, auch den Tieren gegenüber. Da gab es keine brenzligen Situationen, obwohl wir uns ja wirklich da in freier Wildbahn auch dann bewegt haben, ja? Also auch gezeltet haben und alles.
Das ist ja auch meine nächste Frage gewesen. Klar, wilde Tiere, Schlangen, Löwen, was läuft denn da rum? Und ihr seid ja wirklich nur im Zelt. Also ihr habt ja nicht mal eine Karkasse von einem Auto um euch herum. Also der Elefant ist ja gar nicht das Problem, sondern ehrlich gesagt wäre ja das ja auch teilweise Insekten oder irgendwas. Also habt ihr dann im Moskitonetz geschlafen? Oder?
Genau, also nee, das ist, weil es eben so trocken ist, ist das nicht so ein Problem. Also Mücken und so Kram hatten wir da eher weniger. Man muss ein bisschen auf Skorpione aufpassen, also Schuhe ausschütteln. Ich glaube, das werden auch viele kennen, die schon
klar.
Ein bisschen auch in Griechenland oder so waren, Schuhe draußen stehen lassen, ist da ein bisschen fatal. Es ist relativ trocken. Es gibt natürlich wirklich alles an den sogenannten Big Five. Das sind ja die großen Tiere, Giraffen, Büffel, Elefanten, Löwen natürlich auf jeden Fall. Und in der Zeit, wo wir noch in Windhoek waren, wir waren erst ein paar Tage in Windhoek, war in einem dieser Camps, die wir auch besuchen wollten, eine Löwenfamilie eingedrungen. Also das ist ein ganz normaler Zeltplatz, mitten im Naturschutzgebiet sind diese Camps. Und die sind da einmarschiert, weil die sind nicht eingezäunt oder so. Das ist minimale Sicherungszäunchen drumherum, so kniehoch, damit da nicht jeder reinlatschen kann. Und man weiß, hier fängt jetzt der Campingplatz an, aber das ist nicht gegen die Tiere.
Ja, verstehe.
Und die sind da reinmarschiert und waren da eine Zeit lang im Zeltplatz. Weil ein Löwe, ein richtiger Löwe, ein richtiges Wildtier, hat so sein Muster, was schmeckt. Und da sind Menschen eigentlich nicht dabei, weil die kennen das gar nicht in dem Sinne. Ne? Man sollte sie vielleicht nicht in die Enge treiben und solche Dinge. Und irgendwann im Laufe der Tage, wo wir noch in Windhoek waren, sind die da wieder rausspaziert.
Sehr interessant. Aber ihr wusstet schon, dass sie da sind.
Ja, also, das war auch für uns interessant, das zu erleben.
Ja, das ist spannend, weil ich muss sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass dann doch auch mal der etwas leichtere Schlaf entsteht und man nicht so tief schläft, wenn man weiß, okay, hey, die Löwenfamilie, die schleicht gerade vielleicht so ein bisschen ums Zelt rum und denkt sich so, naja, ist jetzt vielleicht nicht mein absolutes Leibgericht, aber es liegt halt gerade da hinter dem Baumwollzelt. Also ich könnte es mir jetzt ja auch gönnen zur Vorspeise.
Ja, das könnte man meinen, aber also wir haben daran geglaubt und wir haben uns auch dann so verhalten. Also der Campingplatz wurde nicht geräumt, also die sind da alle geblieben.
Ist ja abgefahren.
Und das Einzige, was wir mal hatten, weil wir dumm waren, wir haben unsere Kühlbox draußen stehen lassen. Später dann in einem Zeltplatz haben wir die draußen stehen lassen und als wir morgens aufwachten, war die weg. Und da konnte man aber sehen, die hat jemand hinter sich hergeschleift, nämlich wahrscheinlich so ein Schakal. Ne, es gibt ja viele. Und der hat die dann bis um die nächste Ecke gezogen und dann hat da die Margarine ausgeschleckt oder waren vielleicht auch mehrere, was weiß ich. Also waren so ein paar Sachen waren weg. Ne, die eingeschweißten Steaks waren weg und so. Aber das war's. Also wir haben da nichts von gemerkt und haben wir dann auch gerne gespendet. Was auch für viele, eine Versorgung ist da überall möglich. Ne, man sollte, wie gesagt, natürlich Wasser und so weiter bei sich haben. Das haben wir dann auch befolgt. Und da ist auch noch eine nette Anekdote. Wir sind dann, sag mal, von diesem Etosha Nationalpark rübergefahren zur Küste. Das ist eine sehr lange Strecke, sehr wüstenartig, also zwar eine Wellblechpiste, sagt man dazu. Mhm. Diese sind also so Schotterpisten, ja, also die sind dann sie im Laufe der Zeit werden die wie so ein Wellblech geformt von den Reifen der LKWs und der Autos. Also es rappelt ziemlich, aber man muss eine bestimmte Geschwindigkeit einhalten, dann ist es erträglich. Dann springt man nämlich von Bergzipfel zu Bergzipfel in diese Tälerlandschaft da auf dem Boden. Ja, so. Und dann sind wir, da hat man uns auch gesagt, pass auf, da fahrt er jetzt so und so weit und dann kommt da wo rechts ein Schild, da steht dann Campingplatz drauf und da könnt ihr dann Zwischenstation machen. So, und dann fahren und fahren und fahren und fahren und fahren. Und irgendwann war da so ein weißer Reifen, halb eingegraben, weiß lackiert, und da hing ein Schild dran mit Camp. Und dachte mal, das ist das wahrscheinlich. So, dann sind wir da rechts abgebogen und fahren eine Zeit lang und dann wurde es schon langsam dämmerig. Ich sage, Petra, wir können hier nicht in der völligen Pampa stehen bleiben. Wir können auch, naja, auf der Landstraße nicht mehr richtig fahren, weil da kann es passieren, dann steht einfach mal eine Herde Elefanten auf der Straße. Im Dunkeln, das ist nicht so gut. Also wollte ich gerade umdrehen, plötzlich stand ein Schwarzer vor uns, sprach auf uns ein, dachte, ja, was wir denn wollten, was wir suchen. Ich sage, ja, wir suchen eigentlich den Campingplatz, aber ist schon gut, wir fahren wieder. Nee, der ist hier. Der ist hier, der Campingplatz. Ich sage, wie, der ist hier? Ja, da unten bei den Bäumen. Da hat er sich auf die Haube gesetzt vorne. Also den wurden wir wirklich nicht mehr los. War aber auch lieb und nett war der Typ. Und dann sind wir mit ihm runtergefahren zu den Bäumen. Und da war sein Campingplatz. Der hatte dort zwei so Hüttchen, muss man sagen, so Bambushüttchen und eine Feuerstelle. Und man konnte jetzt einfach irgendwo sein Auto hinstellen oder sein Zelt aufbauen.
Cool.
Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben alles bei, wir haben genug zu trinken, zu essen. Wir machen gleich ein Feuer. Petra und auch die Kinder, die fanden das super, ne? Und da der ganze, das war so in dieser Region, wo diese sogenannten Wüstenelefanten umherziehen. Da lagen dann auch diese, ja, Kot, ne? Der ist dann getrocknet, der ist dann so groß wie ein Fußball. Und da kann man wirklich ein bisschen mit spielen, mit Schuhen, ne? Kann man so ein bisschen Fußball spielen. Und das haben die Kinder dann gemacht. Und das war wir sind da gleich zwei Nächte geblieben, ne? Das war fantastisch.
Und sag mal, welche Sprache habt ihr gesprochen?
Englisch. Also die sprechen ja perfekt Englisch alle. Ne? Die heißen aber auch alle Felix, Ralf, Klaus und so. Die lassen ihre Namen da einfach weg, geben sich einen anderen Namen. Und somit war das wirklich super. Das hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich ganz alleine. Wo der dann schlief, keine Ahnung. Der ist dann wieder abgehauen irgendwann. Und ich bin am nächsten Morgen, wache ich auf und höre jede Menge Geknister. Und ich sage, sag mal, was sind da? Ach ja, klar, die Elefanten. Ne? Ich raus aus dem Zelt, ganz vorsichtig, schleich mich da in die nächsten Gebüsche rein und da steht wieder unser Vermieter, bricht Holz klein, macht Feuer unter einem Fass, also ein typisches Ölfass, hat er so hingemauert, unten drunter konnte man Feuer machen und da hatten wir warmes Wasser. Da konnten wir am nächsten Tag warm duschen. Mitten in der Pampa,
Das Camp hat sich da schon gezeigt, ne? Also es war schon richtiges Camping, also hast du auch richtig eine Möglichkeit, dich zu waschen und so.
Eine richtige Campinganlage, ne? Weil er hat sich da ja dann hochgearbeitet wahrscheinlich mit diesem.
Wann war das, als ihr da wart, ungefähr, so vom Jahr her?
Das war 2003, 2004.
Hatte man GPS oder bist du mit Karte gefahren oder wie hast du navigiert?
Nee, wir sind nach Karte gefahren. Ah, gibt es nur wenige Überlandstraßen? Also man muss sich da, wenn man das, man will jetzt nach Walfisch oder Herrings Bay, wie die da hieß, will man da hinfahren, ja, dann fährt man auf diese Straße drauf und dann, da kann man zwar überall abbiegen, weil links und rechts Wüste ist, aber man kommt auch einfach am Schluss wieder irgendwo raus. Und genauso sind auch die Nationalparks miteinander verbunden mit ziemlich durchlaufenden Straßen. Man muss sich da keine Angst haben, dass man sich verfährt. Und man sollte auf den Straßen auch bleiben. Also das ist natürlich wichtig, ne?
Wie so in vielen afrikanischen Staaten ist es ja so, dass du dann doch am Ende dich auch an diesen Steinen orientieren kannst.
Ja, oder genau, was hält, ne? Was Wind und Wetter standhält, wird da praktisch. Ich sag's nochmal, auch so Autoreifen werden gerne benutzt. Ja. Die werden da festgemacht im Boden. Was auch noch interessant ist, was auch einige machen, das haben wir nicht gemacht, die fahren in den Flussbetten, ja? Das ist so, also wenn die wirklich Offroad wollen, wenn die wirklich weg wollen von diesen Hauptstraßen, dann fahren die in ein Flussbett rein, weil es gibt dort kaum Wasser, aber ab und zu doch, ne, so im Frühjahr wird wahrscheinlich da mal ordentlich Wasser durchschießen. Dann gibt es da keine Zäune von den Rinderzüchtern. Ja, man kann also immer fahren, man muss also nicht Angst haben, oh scheiße, du stehst vom Zaun und kommst nicht mehr weiter, sondern es geht immer weiter. Es gibt immer Brennholz jede Menge und es gibt schön weichen Boden, nämlich diese Sandbänke, wo man auch ein schönes Zelt aufbauen und schön drauf schlafen kann. Deshalb machen das auch viele in Namibia. Wir haben das aber nicht gemacht. Das war uns ein bisschen zu spooky.
Super spannend. Sag mal, wie habt ihr euch ernährt? Also, weil du fährst ja dann nicht mal schnell irgendwie an Rewe ran oder so, sondern das muss ja dann anders laufen. Also zum einen frage ich mich, Wasser, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr es gefiltert oder habt ihr frisches Wasser gekauft?
Nein, wir haben uns wirklich einen, ich glaube 40, also einen riesigen Tank, einen riesigen Wassertank aufs Dach. Für Tee, Kaffee, Zähneputzen, Duschen gegebenenfalls. Ja. Und dann eben ganz normal diese 6 Packen, 1,5 Liter Pullen Mineralwasser, was man in jedem Supermarkt kaufen kann. Das kann man auch sich ins Auto stellen. Da gibt es auch so Tanks, so 5-Liter-Tanks, die kann man sich ins Auto stellen, da braucht man nichts filtern.
Also das heißt, da habt ihr schon ab und zu die Möglichkeit gehabt, Sachen nachzukaufen einfach. Dann seid ihr mal in einem kleinen Ort gewesen und habt da eingekauft.
Richtig, also wir haben dann noch ein weiteres Erlebnis gehabt. Aus dem Camp heraus sind wir zum Brandberg begleitet worden. Da kam so ein Ranger, hat er sich genannt. Der kam da an, der hat sich einfach mit bei uns ins Auto gesetzt, hat gesagt, so, jetzt fahren wir alle mal zu Brandberg. Das ist so ein Höhlenmalereien und so, ist schon so ein Highlight auch innerhalb von Namibia. Brandberg heißt der. Da sind wir da, hat er uns da hingeführt, mitten durch die Wüste. Also durch die Savanne, wie auch immer. Und dann kamen wir da raus und da gab es dann auch ein bisschen Rezeption und alles, ein Gebäude. Und da hat er dann auch gewartet, bis wir abends, also von der Wanderung wiederkamen. Der kennt die Wanderung, der ist ja nicht mitgegangen. Der ist einfach in dieser Rezeption geblieben und hat uns dann auch wieder zurückgeführt. Und bei der Rückfahrt hat er uns, irgendwo stand dann plötzlich ein Haus. Und in dem Haus gab es was zu kaufen. Also Mehl, Zucker, ein paar Getränke. Supermarkt wäre jetzt hier wirklich übertrieben. Tante Emma Laden würde der Sache auch nicht so richtig gerecht. Es war so ein kleiner Lagerschub mit jemandem, der da verkauft hat. Und da, wenn die Leute das kennen und man da ein bisschen geleitet wird, kann man sich auch zwischendurch außerhalb von Städten und Dörfern auch durchaus was zu essen besorgen.
Okay. Und Strom. Was hattest du an Strom dabei? Ist das, läuft das alles nur über deine Starterbatterie oder hast du eine zweite Batterie dabei gehabt? Weil das ist ja noch eine Zeit, wo jetzt, sag ich mal, so Lithium noch nicht wirklich eine Rolle spielte und so. Oder Solar war auch noch nicht so wirklich verbreitet, glaube ich. Also du bist dann mit deiner 12 Volt Starterbatterie unterwegs gewesen und wenn du da dann ein Problem gehabt hättest, was wäre dann gewesen? Wen hättest du angerufen? Also der ADAC ist ja da nicht unterwegs. Da musst du einfach gucken, dass jemand irgendwann mal die Straße entlang fährt, irgendwie, wo du gerade bist, ne?
Ja, das wäre dann ein bisschen blöd gewesen. Genau. Aber wir haben dann auch, glaube ich, viel mit Eis. Also in jedem Supermarkt konntest du ja wieder so einen Beutel mit Eis kaufen. So, ne? Eigentlich auch für die Drinks, aber wir haben die einfach nur geschnappt und in die Kühlbox mit reingeschmissen. Dann hat die auch kaum Strom.
Ah ja, okay.
Weil dann ist es ja kalt da drin, ne? Und wenn du dann im Schatten parkst, und ich sag's nochmal, die Temperaturen sind nicht 45 Grad tagsüber, sondern eher 28, 32. So, das ist dann mal gemäßigt und abends wird es dann durchaus auch ein bisschen frischer, weil, wie gesagt, da ist ja dann Winter. Mhm.
Also das heißt, dein Setting damals war auch jetzt nicht wirklich auf Strom ausgelegt, sondern das Wichtigste, und das sage ich übrigens auch immer im Vanlife, weil immer alle sagen so, ja, ich bin hier autark, strommäßig und so. Und ich denke mal so, naja, aber strommäßig, da entsteht gar nicht die Autarkie. Die Autarkie entsteht eigentlich mit Wasser. Also wie viel Wasser hast du dabei und wie lange kannst du mit dem Wasser auskommen? Also je nachdem, was du halt brauchst, ne, zum Waschen, dann natürlich brauchst du ein bisschen mehr und so, aber wenn es jetzt nur um Trinken geht. Aber Wasser ist der begrenzende Faktor in erster Linie und nicht Strom, weil mit Strom kannst du wirklich noch sehr, sehr sparsam umgehen. Wie du sagst, es gibt Möglichkeiten zu kühlen, die anders funktionieren und du hast nicht in einem Toyota gesessen und da jetzt noch irgendwie Fernsehen geguckt oder irgendwas, sondern hattet ihr Funk oder ein Telefon trotzdem dabei? War das schon die Zeit, wo man ein Handy dabei hatte? Nee, ne?
Also Handys und so gab es noch gar nicht.
Gar nicht, ja.
Wir sind uns da wirklich wie Jahrzehnte vorher auch einfach losgefahren. Ne? Wir haben uns am Anfang, also als wir losgefahren sind in Windhoek, haben wir gesagt, pass auf, der Kollege, der Jens hatte so einen schönen großen Tank. Ich sage, pass auf, den mache ich mir mal mit Wasser voll und stelle den aufs Dach. Dann sagte Petra, was wolltest du mit so einem riesen Ding? Ich sage, ey, weil das war dann auch in der Presse gewesen, dort in der Zeitung hat es gestanden. Da haben sich dann welche wirklich verfahren. Dann ist das Auto kaputt gegangen. Kein Diesel mehr, was weiß ich. Also kann dann ja schnell passieren.
Na klar.
Ein paar hundert Kilometer dich verfährst und so. Und dann steht das Auto da fest. Und dann ist es gut, man bleibt am Auto und hat dort genug zu trinken. Und 40 Liter, da kannst du schon lange, viele Tage, weil irgendwann suchen die dich dann ja auch. Oder es kommt dann doch nochmal ein Ranger vorbei. Also, oder ein Besitzer, ein Farmer. Also, wenn du auf einer Straße bleibst, irgendwo in der Nähe von einer, dann findet dich dann auch irgendjemand. Du musst nur Wasser bei haben, wie du schon sagst. Alles andere ist dann eigentlich belanglos. Mhm. Und wenn du das auf dem Dach hast und weißt, das ist wie so eine Versicherung, dann entfährt sich es auch ganz entspannt. Das haben da nämlich welche falsch gemacht. Deshalb sage ich, das stand in der Presse, die haben sich damit vertan. Und dann, ja, irgendwann hast du so einen Durst, dann sind sie losgelatscht. Das war natürlich dann auch fatal. Und dann war es das, ne?
Ja, absolut. Ich meine, das kann schnell passieren. Und gerade wenn ihr zu fünft unterwegs seid, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn du alleine da bist. Also auch mit Kids und so. Ich soll ja schön werden und jetzt auch nicht irgendwie doof.
Ja, genau. Also meine Familie oder ich weiß nicht, also meine Eltern haben schon gleich gedacht, ihr seid bekloppt, was mit drei Kindern so nach Afrika, ne? Aber es hat wunderbar geklappt. Ich sag's nochmal, wir haben wirklich das Einzige, wo wir von einem wilden Tier sogar gebissen worden sind, der Mila nämlich, es war eine Eidechse. Das war auch noch Windhoek, die haben wir dann hochgehoben. Die Kinder haben die auf der Hand gehalten und wir wollten ein schönes Foto machen und mit Mal hat die zugeschnappt. Also das ist so eine Eidechse, die beißt halt. Ne? Die ist auch nicht so klein wie unsere Eidechsen, die war ein bisschen größer. War nichts Schlimmes. Ne? Die beißt einfach nur mal ein bisschen zu und dann hat er ein bisschen geweint und dann war es schon wieder gegessen. Ist ein schönes Foto geworden.
Also nicht giftig.
Nein, nein, nichts.
Deine Kinder, die sind ja jetzt alle erwachsen, aber erinnern die sich noch an die Reise und hat das bewirkt, dass sie sich gesagt haben, sowas werde ich später auch nochmal machen? Ihr seid ja weiter noch so ein bisschen so gereist, war ja nicht die einzige Reise, die ihr in den Modus gemacht habt, aber ist das was positiv geblieben ist in deren Erinnerung oder sagen die jetzt so, boah, jetzt bitte nur noch pauschaler Urlaub?
Nein, wir erzählen das heute teilweise noch, nämlich als wir dann aus diesem, zum Beispiel diese eine Geschichte, die mit meiner Tochter Ellen zu tun hat, wir haben dann das Camp verlassen wollen, auch, weil unsere Vorräte dann auch nicht mehr ewig halten werden, haben wir gesagt, nee, zwei Nächte reicht, komm, wir fahren jetzt los da nach Herrings Bay oder Walfish Bay oder keine Ahnung, wie das hieß, an die Küste halt. Und dann hatten wir eigentlich die letzte Packung Cornflakes aufgemacht morgens, ne? Hatten ja auch Milch bei alles, haben wir die verteilt dann alle, dann war die auch alle, dann haben wir alle schon uns richtig vollgeknallt mit Cornflakes und dann sind wir los. Und dann irgendwann nach Stunden, sag ich mal so, wo jeder mal dachte, okay, so ein bisschen was knabbern oder irgendwas essen, wäre jetzt nicht das Schlechteste. Und dann hört man Ellen hinten knistern und dann, Ellen, was machst du da? Nichts. Doch, sag mal, was machst du da? Ne? Und dann hatte sie von meiner Mutter eine schöne große Tüte Gummibärchen mitbekommen auf die Reise. Und dann hat die ja schon angefangen, da drinnen rumzunaschen. Und dann musste sie leider teilen für alle.
Aber weißt du, diese kleinen Dinge, das ist das nicht auch das Schöne beim Campen, das ist so die kleinen Dinge, die sind die eigentlich den Luxus ausmachen. Ne? Also es muss gar nicht viel sein, es muss gar nicht hier irgendwie Prunk und so weiter sein, sondern manchmal ist es echt nur diese Haribo-Packung oder einfach der schöne Sonnenuntergang oder ich weiß es nicht, einfach das Ambiente, die Geräusche, die Gerüche, die wirklich diese Verbundenheit mit der Natur, die es ausmacht.
Der Sternenhimmel.
Ja, der Sternenhimmel.
Der Sternenhimmel ist sowas von gigantisch. Und was eine Sache, die natürlich auch nochmal gesagt werden muss, in den Campingplätzen oder an den Campingplätzen sind außen Wasserlöcher. Mhm. Jeder Campingplatz hat außen ein riesiges Wasserloch, damit du vom Campingplatz aus schauen kannst, wer da vorbeikommt.
Ja.
Und da ist Tag und Nacht Betrieb. Ja. Du kannst da jederzeit hingehen, dann entweder sind die Rebhühner da oder die Löwen oder sogar die Elefanten. Und da kommen die herdenweise an, trinken, halten sich dann eine Zeit lang auf, streiten sich dann auch so ein bisschen, versöhnen sich dann auch wieder. Also wir haben alles Mögliche da erlebt bei den unterschiedlichsten Tieren und dann ziehen die weiter.
Ja.
Und das macht natürlich in Namibia wirklich aus, dass du da du kannst den ganzen Tag am Campingplatz bleiben, du musst nicht rausfahren in die Etosha-Pfanne, hieß die ja damals, oder heißt sie natürlich immer noch, also diese Etosha-Nationalpark, da kannst du rumfahren, da musst du aber auch im Auto sitzen bleiben. Und hier stehst du hinter diesem kleinen Zäunchen oder das ist vielleicht eine kleine Mauer, auf die du dich auch draufsetzen kannst und vor dir ist dieses Wasserloch mit immer wieder mehr oder weniger vielen Tieren. Es ist hochspannend, das macht Namibia aus.
Ey. Ja, auch dieses Erlebnis mit den Tieren. Ne? Ich kenne das aus Kenia auch. Da bin ich mal in einem Haus gewesen, das nannte sich Treetops. Das war so ein Holzhaus, ein großes mit einer riesigen Dachterrasse obendrauf und du hast dich dahingesetzt und du durftest auch nicht sprechen über Nacht. Also das war schon so ein bisschen geführte Tour auch. Du musstest erst durch den Busch und so weiter, bis du dann da warst, hat eine Weile gedauert. Aber dann hast du über Nacht beobachtet, wie die Tiere zu dieser Wasserstelle gekommen sind. Und das Abgefahrene war, dass einfach da natürlich auch der Umgang zwischen den Tieren ein ganz anderer ist als im Zoo, wo natürlich immer die Zäune da sind. Die sind ihre Pfleger gewohnt und alles. Also du hast wirklich Natur und auch die Wildnis nochmal anders erlebt und das ist schon ein besonderes Erlebnis. Was ist denn mit dem Carnet de Passage? Wenn du mit deinem eigenen jetzt hinfahren würdest, dann bräuchtest du es, ne?
Ja, das brauchst du überall, ja. Das musst du vorher, wenn du nach Afrika rüberfährst, auf jeden Fall.
Wie ist denn das mit Afrika? Also man sagt ja häufig, einmal Afrika, immer Afrika. Und diese Liebe, wenn sie einmal entsteht, dann geht die nicht mehr?
Ja, also wenn das in Namibia im Norden wäre, also wie Marokko oder Tunesien, dann wären wir bestimmt schon zigmal dahin gefahren. Weil das würde natürlich richtig geil werden, wenn du das mit deinem eigenen Auto machst. Ist einfach so. Also wir lieben das, dass wir dieses Auto schon so lange haben. Wir haben ja dazu noch ein T4. Die alten Fotos mit diesem alten Auto oder damals noch jüngeren, mir gibt das irgendwie was. Oder uns allen, dass man da, was man alles schon drin erlebt hat und so.
Ja.
Ne? Deshalb wäre das geil, wenn man da hinfahren könnte, aber das hat sich leider noch nicht ergeben. Kommt vielleicht mal, wenn ich Rentner bin.
Aber Marokko ist ein Thema, ja? Also das heißt also Marokko?
Marokko und Tunesien, jawohl. Wir fahren jetzt ja demnächst sogar schon nach Tunesien. Mitte November geht's los, bis Dezember rein. Ist aber auch eine geführte Tour, ist uns durchaus wichtig, weil es einfach natürlich viele Vorteile hat, was Sicherheit und die kennen sich aus und man kriegt ein Walkie-Talkie, man muss sich um nichts kümmern. Man fährt einfach hinterher und wenn man sich festfährt, wird man rausgezogen. Und man lernt einfach auch wichtig gute Leute kennen. Also ich habe schon zig Touren auch in Rumänien und so gemacht. Das ist einfach klasse. Das sind so Sachen, die bleiben dann manchmal auch über den Urlaub hinweg, wenn es also richtig gut gepasst hat. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir, bevor man da ganz alleine, wo man noch nie war, also das war uns zu viel, wir fahren dann mit Red Rock Adventures hin und lassen uns da führen.
Okay, verstehe. Und warum Tunesien und warum nicht Marokko, wenn ich fragen darf?
Ich hatte jetzt einfach, wir kennen den Jörn Bäumer von Red Rock Adventures und habe da auch schon den einen oder anderen bei mir im Podcast gehabt als Gast, auch die Guides, einen von den Guides und der hat uns so schmackhaft gemacht, dass man jetzt unbedingt mal nach Tunesien müsste und dann haben wir das jetzt auch damals im Mai oder wann spontan entschieden, haben uns angemeldet und jetzt ziehen wir das auch durch. Und dann wird das wahrscheinlich regelmäßiger werden, schätze ich mal. Dass wir dann, also in Marokko haben uns viele Freunde schon von vorgeschwärmt.
Ja, du hörst mich aber lächeln, denn Marokko, glaube ich, ist teilweise schon auch genau das Phänomen, was wir auch in deinem Podcast, also als ich bei dir war, kurz angesprochen haben, dieses Ding, dass alle immer nur das Positive zeigen und immer sehr, sehr geschönt das Land darstellen und das aber bei vielen gar nicht so eine positive Erinnerung hinterlässt. Also viele reden von Müll, viele reden von wirklich sehr langen Strecken, die sehr langweilig waren beim Reisen. Das heißt, ich glaube, es gibt einen Grund dafür, auch warum vielleicht eure Guides auch sagen, ey, fahr mal nach Tunesien und mach mal nicht Marokko. Marokko kannst du immer noch machen. Ist bestimmt auch spannend, ne? Also gar keine Frage. Aber es ist nicht ganz so, wie es oftmals in den sozialen Medien dargestellt wird, nur schön. Also da gibt es sicherlich auch Teile, die einfach nie wirklich thematisiert werden oder selten thematisiert werden.
Genau. Aber das ist ja auch auf unserer Reise passiert oder auf größeren Reisen. Du kommst halt auch mal an Regionen, wo einfach gar kein Tourismus und nichts ist und dann liegt da halt auch Müll. Das ist auch in Sizilien
überall,
gigantisch schlimm. Ne? Also diese Plastikflaschen, also da haben die ja gar kein Verhältnis zu, die haben kein Pfandsystem und schon liegen die halt am Straßengraben oder eben sogar am Strand rum. Ne? Ist leider so.
Da muss man gar nicht so weit fahren, gebe ich dir recht. Das ist in der Tat auch ein europäisches Problem an manchen Stellen.
Absolut.
Rainer, du sagst irgendwann mal, wenn du in Rente bist, wie lange hast du noch Zeit?
Gut, ich wäre normalerweise ja in 5, 6 Jahren schon in Rente gegangen, so wenn ich so als Angestellter geblieben wäre. Jetzt habe ich mir das natürlich ein bisschen anders hingelegt. Also ich will schon noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen länger arbeiten als 67. Das wird sich jetzt aber erst in den nächsten Jahren ergeben. Also wenn ich da gut von leben kann, dann lasse ich das natürlich laufen, dann mache ich das ja auch weiter. Aber vielleicht wird es auch ein schönes Zubrot zu meiner Rente. Also ich muss noch ein paar Jährchen, aber das wird sich jetzt in den nächsten Jahren so ergeben. Rein theoretisch könnte ich schon in 2 Jahren in Frührente gehen.
Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
Ich bin ja Maschinenbauingenieur, war jetzt aber über 25 Jahre in der Automobilindustrie tätig, als Engineering-Dienstleister, muss man sagen. Also wir haben verschiedene Dienstleistungen da angeboten. Bis hin in der Firma Bertrand werden auch ganze Autos entwickelt für unsere deutschen Hersteller. Ja, also manche Modelle geben die einfach außer Haus. Da ist nur klar, wie das Auto hinterher aussehen soll und was es wiegen soll und was es für einen Motor kriegt. Den Rest, also damit man es herstellen kann, braucht man Kapazitäten, also Leute, die das dann alles, jedes einzelne Bauteil zeichnen und so zeichnen, dass es jemand bauen kann, herstellen kann. Eine Windschutzscheibe braucht eine Zeichnung, natürlich auch ein Fahrgestell und so. Alles muss gezeichnet werden und das vergeben die Hersteller auch schon mal, nicht bei jedem Modell, aber bei den Modellen, wo es dann vielleicht auch nur ein Cabriolet ist, eine Ableitung von einer Limousine oder ein Kombi oder so, da ist dann ziemlich klar, wie das Auto auszusehen hat und Engineering-Dienstleister wandeln das dann um und der Kunde vergibt es an einen Lieferanten, der stellt das Bauteil her und dann wird es in seiner Fabrik zu einem Auto zusammen.
Interessant. Und das heißt, du hast also schon einen Zugang auch zu Automechanik und du bist ja gewissermaßen Ingenieur dann, ne? Das habe ich richtig verstanden.
Ja, genau.
War das jetzt auch ein Grund? Also von dem Toyota kamst du ja dann zum Landy, aber ich sag mal so, das ist natürlich ein Fahrzeug, an dem du auch immer was zu tun hast. Und erstmal musst du es natürlich dir erstmal so gestalten, dass es funktioniert. Auch deins hattest du jetzt, sage ich mal, in einem Zustand erhalten damals, habe ich nachgelesen, der jetzt nicht so wirklich total geleckt war. Also du musstest schon einiges machen, damit überhaupt, du hast dann irgendwann mal geschrieben, das fand ich ganz lustig in dem Blog, dass man sich irgendwann mal erst überhaupt mit normaler Kleidung reinsetzen kann, weil es so dreckig war von dem.
Ja.
Aber du brauchst ja irgendwie einen Zugang zu so einem Fahrzeug. Also wenn du das bei jeder Kleinigkeit in der Werkstatt gibst und jede Schraube von jemand extern austauschen lassen musst, dann ist das ja einfach wahrscheinlich ein Fass ohne Boden, auch kostentechnisch. Das heißt, es macht schon Sinn, dass du ein bisschen was verstehst von Fahrzeugen, oder?
Ja, das ist schon richtig so. Aber ich habe schon seit über 30 Jahren auch einen Oldtimer. Da denken alle so wie du gerade. Ne? Aber ich habe das nie groß angefangen. Also ich habe keine Hebebühne, kein Schweißgerät, kein wirklich großes Werkzeugpark. Sondern ich habe mir damals immer schon gesagt, nee, ich habe ja einen guten Job, der auch zeitraubend ist und warum soll ich dann am Wochenende noch unter der Karre liegen? Und habe das aber so gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe dann den schon mal lieber eher in der Werkstatt gegeben, als was ich selber gemacht habe. Mhm. So, bei dem Defender war das ein bisschen anders. Den haben wir ja, ich hätte fast gesagt, der ist uns ja zugelaufen. Das erste Leben hat er als Grubenpferd in einer Braunkohle-Tagebaugrube gearbeitet. So sah der dann auch aus. Ja, also es war ein Auto, was nie das Werksgelände verlassen hat, immer nur da in diesem Tagebau rumgefahren ist. Und dann haben wir den auch dadurch auch sehr billig geschossen, wie man so schön sagt. Wir haben den da rausgeholt und haben den dann ja alles rausgerissen, also Teppichboden und sowas, ne, weg. Es war alles voller Öl und Diesel und haben alles neu reingelegt, haben den sauber gemacht, haben dann auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gegen Korrosion gearbeitet, also Wachs rein und solche Dinge. Das habe ich alles selber gemacht. Und dann sind wir, mein Sohn war ja noch sehr klein, sind wir dann auch angefangen, den so ein bisschen auszubauen. Ganz primitiv, ein großes Brett rein, darunter ein paar Kisten für unsere Sachen und dann Matratzen drauf und dann sind wir schon auf die erste Tour gegangen. Und dann immer weiter, aber ich habe vieles eigentlich machen lassen, weil A, habe ich da auch einen gewissen Respekt vor, weil ich bin ja zwar Maschinenbauer, arbeite auch in der Automobilindustrie, aber deswegen ist man ja nicht unbedingt Mechaniker vor dem Herrn. Und deshalb habe ich das lieber jemanden machen lassen, der das dann auch schnell macht, der verlässlich macht. Und sag mal, auch wenn es um Bremsen und solche Dinge geht, das war mir einfach zu unsicher. Da habe ich lieber gesagt, komm, da habe ich dann eine Sicherheit und kann da wieder mit losfahren und kann mich auch mal beschweren, wenn was nicht geklappt hat. So, muss da nicht ewig dran. Weil es kostet ja auch einen Raum. Du musst ja auch eine Halle haben, ne, wo alles drinsteht. Ne? Über all die Jahrzehnte. Ich meine, ich mache das ja schon wirklich viele Jahrzehnte mit dem Oldtimer und mit dem Bulli und mit dem Landy. Natürlich werden wir noch einen anderen Oldtimer. Dann haben wir Motorräder und so. Was man da hätte alles kaufen müssen, das muss man ja auch mal alles zusammenrechnen. Allein schon, was eine Hebebühne kostet und so. Das habe ich gelassen von Anfang an. Genau wie ich nie eine Reiserücktrittversicherung gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich bezahle nie eine. Und wenn es dann mal soweit ist, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen.
Ja gut, die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Ne?
Ja, zum Glück.
Und ich muss sagen, es ist eine Fähigkeit, auch delegieren zu können und zu sagen zu können, ich gebe Dinge ab. Das ist etwas, was mir fehlt an manchen Stellen. Ich muss immer alles selber machen. Das heißt also auch, wenn es dann plötzlich an so ein Thema geht wie Bremsen beispielsweise, dann möchte ich trotzdem wissen, wie es geht und mach's dann halt mal. Aber es ist immer, wie du sagst, es ist dann beschwerlich, weil du hast keine richtige Hebebühne. Das heißt, es dauert auch wieder wieder länger. Du hast zwar dann dieses Grundwissen und kannst dann bestimmte Dinge vielleicht beim nächsten Mal auch bei anderen Fahrzeugen selber machen, aber es ist ein bisschen nervig, auch für dein Umfeld. Ich rede jetzt mal von Kati und Konsorten, die so um mich rum sind, die dann sagen so, ach komm, kannst du es nicht einfach mal jetzt jemand anders machen lassen? Es ist auch immer eine Kostenfrage. Also ich bin es gewohnt, dann auch an so manchen Stellen zu sagen so, okay, das mache ich halt jetzt selber, weil ich es selber machen kann und will es nicht abgeben, weil sonst müsste ich wieder viel Geld dafür bezahlen und ich kann es genauso gut. Aber an manchen Stellen braucht es auch einfach Zeit. Also ich kann beiden Gedanken total was abgewinnen. Und auch wenn du sagst, nee, das war einfach an manchen Stellen einfacher, das abzugeben und dann wird es in der richtigen Halle gemacht und ich muss nicht nochmal nachgucken, dass ich dann eben nicht den Fehler mache an den Bremsen, weil das sind natürlich, klar, Bauteile, die dann auch wirklich sitzen müssen.
Ja, ja.
Wie viele Kilometer hat er runter dann, die Fender?
Irgendwas um 220.000 hat der, glaube ich.
Ach, das geht ja, ne? Das ist
verhältnismäßig wenig. Ja, ja, weil der war jetzt auch nicht, wie gesagt, in der Braunkohlegrube da ist ja natürlich nicht so viele gefahren worden, natürlich jeden Tag, aber die Strecken waren ja überschaubar. Der ist ja nie auf Reisen gegangen oder so. Also von daher, ich glaube, der hatte nur 150.000, 160.000 drauf und für einen TD5 ist das ja, für die Experten, 5-Zylinder Turbodiesel, ist das also gut eingefahren.
Hat der Rost?
Der hatte Rost. Das ist dann auch so eine Story, weil ich habe dann auch über den Podcast den Joe Fischer kennengelernt. Joe Fischer, das ist ein Fotograf aus Berlin, der hat Kontakte zu einer Land Rover Werkstatt im Kosovo in Pristina aufgebaut, weil er dort eine Panne hatte. Ne, der war da unten zum Fotografieren, der hat auch einen Defender gehabt damals. Und dann hat er diese Werkstatt gefunden, hat sein Auto nicht nur reparieren lassen, sondern überholen und restaurieren lassen, weil das war so toll, hat sich so toll mit den Leuten verstanden, hat darüber einem anderen Podcast erzählt. Ich habe es gehört, ich habe mit Joe Fischer Kontakt aufgenommen und ich glaube, 1,5, 2 Jahre später habe ich den Wagen da runtergefahren mit einer ordentlichen Panne. Also ich habe 40 Stunden gebraucht, um nach Pristina zu kommen und bin dann abends um 6 wieder in den Flieger gestiegen und war um 8 Uhr wieder zu Hause. Und dann ist der Wagen dann ein halbes Jahr geblieben und die haben den restauriert, nämlich heißt entrostet und drunter alle Buchsen neu, alles neu gelagert. Also ich habe gesagt, macht mal untenrum alles frisch, Getriebe überholt und alles, was man so machen kann. Also von daher ist der jetzt natürlich unten drunter super. Ich wollte ihn oben nicht neu lackieren lassen und so, weil dafür ist ein Geländewagen da, der hat halt ein paar Beulen, ein paar Kratzer.
Und ja, das gehört ein bisschen mit dazu, ne? Und dann wirst du dich auch nicht drüber ärgern, dass du irgendwo mal einen Ast abkriegst oder so, das ist dann egal.
Richtig.
Ist der Hohlraum versiegelt worden da unten?
Ja, könnte noch ein bisschen was gemacht werden, das habe ich jetzt aber noch nicht, weil ich fahre den Winter nie und also von daher.
Ja, cool. Das ist ehrlich gesagt alles ziemlich spannend. Diese ganze Namibia-Geschichte, die fixt mich selber auch so ein bisschen an. Ich hatte damals Freunde, die sind immer auch im Konvoi durch Afrika gefahren. Die sind allerdings wirklich von hier aus gefahren mit ihren eigenen Fahrzeugen. Ich will dich jetzt nicht neidisch machen, aber die haben das sich ans Bein gebunden und sind dann irgendwie los. Haben auch immer relativ lang natürlich Reisezeit gehabt. Die sind aber dann immer mit 3 oder 4 Fahrzeugen und auch noch mit Motorrädern gefahren. Konnten sich dann aber auch selber bergen und dann haben die teilweise ihre Camps gehabt und sind dann von den Camps mit den Motorrädern irgendwo hingefahren. Also die hatten eine Ladefläche und haben dann da die Bikes drauf gehabt. Das war schon irgendwie abgefahren, was die da gemacht haben und sind auch wirklich in viele afrikanische Länder gefahren, was nicht immer ganz ungefährlich war auch. Es ist, leider muss man ja sagen, in manchen afrikanischen Ländern ist es ja dann doch auch mit der Politik so eine Sache und Milizen und so weiter. Das heißt, irgendwann mal endeten diese Reisen dann auch mal nicht so schön. Also die haben einfach dann eine Erfahrung gemacht, wo sie dann gesagt haben, okay, wir werden das nicht mehr weiter verfolgen. Das ist allerdings auch schon eine Weile her. Und ich glaube, trotzdem, dass man vieles machen kann, gerade ja, wenn man vielleicht auch ohne Kinder unterwegs ist, dann sind die Möglichkeiten auch nochmal anders, weil man vielleicht auch ja mit bestimmten Situationen anders umgehen kann. Vielen, vielen Dank für den Einblick in diese Reise und auch den Einblick in diese ganze Landy-Geschichte. Wer sich dafür mehr interessiert, der kann ja mal bei dir reinhören. Landy und Leute, aber sag gerne du nochmal, wie am besten und wo am besten man sich da umgucken sollte, bitte.
Landy und Leute heißt der Podcast. Das ist der Campfire Talk to Go. Das heißt, wir sitzen an einem virtuellen Lagerfeuer, unterhalten uns über das Leben des Gastes, wie ist er wohin gekommen, warum muss es jetzt unbedingt ein Defender oder vielleicht auch ein anderes Fahrzeug sein, also jetzt völlig markenoffen. Mhm. Das ist so das Konzept, wird überall gehostet, wo es gute Podcasts gibt.
Unter anderem haben wir auch eine Folge aufgezeichnet, die eine kommt wahrscheinlich erst dann noch, wenn man jetzt hier reinhört, aber die andere, da habe ich mal reingerufen, das war auf dem letzten Ferro, da habe ich dich sitzen sehen und dachte so, ach Mensch, Rainer, du bist ja da und so und dann also, warte mal, aber ich bin gerade mitten in der Aufzeichnung, ups.
Ja, nee, das war die Folge 57, genau, war sehr lustig, hat Spaß gemacht. Nee, hat überhaupt nicht gestört, ist auch drin geblieben.
Ja, schön. Du, dann sage ich dir vielen Dank und lieben Gruß an die Petra, so hieß deine Frau, richtig?
Mache ich, gleichfalls an Kati.
Und ich hoffe, wir sitzen bald zusammen am Lagerfeuer und tauschen uns dann weiter über diese Reise aus und überhaupt über unsere Reisen und ich glaube, das kann ganz wunderbar werden. Vielen, vielen Dank, bis kommen.
Ich habe zu danken, macht's gut, ciao, ciao, da draußen.
Tschüss.
Z
So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4 H3 und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon 3, 2, 1, alles groß.